Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zu 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Sehr wahrscheinlich werden wir in der nächsten Predigt noch einmal auf diesen 17. Vers zurückkommen. Um des Zusammenhangs willen lese ich jetzt noch einmal von Vers 14 an. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer anstelle aller gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum anstelle aller gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der an ihrer Stelle gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir erinnern uns daran, dass wir zu Vers 16 gesagt haben, dass wir unsere Mitmenschen nicht mehr nach natürlichen Maßstäben beurteilen und Jesus nicht mehr als Problemlöser mit der Garantie eines gelingenden irdischen Lebens kennen, sondern als den, der uns am Kreuz und in seiner Auferstehung die Vergebung unserer Sünden und das ewige Leben erwirkt hat. Zu ergänzen wäre noch, dass wir unseren Herrn als solchen kennen, der wohl als König, als Messias für die Juden, zunächst einmal für die Juden da war, aber doch auch der Messias, der König der Heidenvölker ist. Die Worte Jesu an jener heidnische Frau, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, Matthäus 15, haben zwar ihre heilsgeschichtliche Bedeutung. Durch Kreuz und Auferstehung Jesu gilt jedoch, was Paulus in Römer Kapitel 3 und Kapitel 10 schreibt. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss, auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Und es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Dieses Heil in Christus Jesus gehört also nicht nur einer bestimmten Gruppe von Menschen, sondern den Nichtjuden genauso bedingungslos wie den Juden. Die große Ernte, von der wir am vergangenen Sonntag gehört haben, besteht aus Juden und Heiden, die an Christus Jesus glauben. Was zählt und von Anfang der Heilsgeschichte an Gottes Absicht war, ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Darum, so heißt es hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und um diese erstaunliche Wahrheit geht es uns heute Morgen. In einem Zeitungsartikel war die Rede davon, man könne nicht an einen Schöpfer glauben, der eine so fehlerhafte Schöpfung ins Leben gerufen hätte. Es ist klar, dass man hier den Sündenfall völlig außer Acht lässt, durch den die Welt eine gefallene Schöpfung geworden ist. Im Schöpfungsbericht des Wortes Gottes der Bibel heißt es, dass Gott nach seinem vollbrachten Werk alles ansah, was er gemacht hatte, und es als sehr gut befand. Die Welt, die Gott geschaffen hatte, war in jeder Hinsicht vollkommen, fehlerlos. Adam und Eva, die beiden ersten Menschen, waren nicht nur selbst perfekt nach dem Bilde Gottes geschaffen worden, sondern sie lebten auch auf dieser Erde buchstäblich in paradiesischen Zuständen. Das war so bis zu dem Augenblick, als die größte aller Katastrophen in dieser Welt geschah, der Sündenfall, der nicht nur Verderben und Tod über den Menschen, sondern auch über die gesamte Schöpfung brachte. Alles Elend in der Geschichte der Menschheit, der gesamten Schöpfung, alle Gottlosigkeit, Blutvergießen, Hunger, Krankheiten und was wir auch immer an schrecklichen Zuständen nennen. All das ist auf dieses eine unglückselige Geschehen damals im Garten Eden zurückzuführen, als der Mensch sich von Satan zum Ungehorsam Gott gegenüber verführen ließ. Und an diesen Zuständen wird sich auch bei allen Bemühungen des Menschen, das Paradies auf Erden zu schaffen, grundsätzlich nichts ändern. So werden wir auch keine Zeit auf dieser Erde erleben, in der es keinen Krieg mehr gibt. Der Friede ist von dieser Erde genommen, seit dem Sündenfall. Und das zeigt sich ja ganz besonders auch in unseren Tagen, dass sich daran nichts geändert hat. Im Blick auf die Zukunft der alten Welt haben wir als Christen eine pessimistische Sicht. Allerdings begleitet, wie Lloyd-Jones es sagt, von den Bemühungen, diese Welt so erträglich zu machen wie möglich. Wir könnten diese Bemühungen mit denen eines Arztes vergleichen, der seinem Patienten durch seine Behandlung wieder zur Gesundheit und zum Wohlbefinden, zumindest zur Linderung seiner Not helfen möchte. Und dennoch weiß jeder Arzt, dass sein Patient irgendwann einmal, woran auch immer, sterben wird. Wir lesen im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, dass diese Welt noch einmal einer schrecklichen Katastrophe entgegengeht. Ich lese 2. Petrus Kapitel 3 von Vers 9 an. Es geht um die Wiederkunft Jesu in diesem Kapitel und manche in der Zeit damals sagten, ja, es verändert sich ja nichts. Petrus sagt, schaut hinein in die Geschichte. Durch die Sintflut hat sich Entscheidendes verändert in dieser Welt. Und so wird es auch noch einmal sein. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles soll so zergehen, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. So wissen wir als Christen, in biblischer Nüchternheit, dass alle Bemühungen des Menschen um eine bessere Welt letztlich zum Scheitern verurteilt sind. Auch wenn es durch Gottes Gnade immer wieder Zeiten des Aufatmens gibt. Und solche Zeiten, die wir dankbar von Gott annehmen dürfen, werden allerdings vom Menschen immer wieder dahingehend missverstanden, als könne die Welt doch noch zu einem dauerhaft schönen Paradies werden. Nicht einmal notvolle Zeiten wie die jetzigen können den Menschen von seinen Träumen aufwecken. Und ihn daran hindern, auch weiterhin aus dem Taumelkelch der bösen Schlange zu trinken, auf dem die Worte geschrieben stehen, ihr werdet sein wie Gott. Wohlauf, lasst uns, so heißt es in dem Bericht vom Turmbau zu Babel. Wohlauf, lasst uns, das ist der Mensch, der bauen will von unten nach oben strebt. Und meint, er könne durch sein Streben und Bemühen eine neue Welt schaffen. Nichts kann den Menschen in seiner Hybris, in seinem Hochmut daran hindern, an seinem evolutionären Denken im Blick auf den Fortgang der Geschichte dieser alten Welt festzuhalten. Darum diese traumwandlerische Sicherheit, in der manche Politiker in ihrem stolzen Wahn ihren Weg gehen und staunt darüber, wie sicher sie sein können, wenn sie sagen, wir schaffen das und wir sind stärker als der Krieg. Wir staunen darüber, dass sie so sicher sind. Ihre Zuversicht teilen wir als Christen nicht. Sie leben in der Finsternis, denn so schreibt Paulus, die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir sind Kinder des Lichtes. Gott hat uns errettet, wie wir vorhin auch gehört haben im Gebet. Gott hat uns errettet aus dem Bereich der Finsternis, hineingestellt in das Licht seines lieben Sohnes, in das Reich des Lichtes. Und als solche sind wir nüchtern und beurteilen die Dinge so, wie sie wirklich sind und nicht, wie wir sie gerne haben möchten. Unsere Zuversicht gilt dem Wort Gottes mit seinen untrüglichen Verheißungen. Im Blick auf eine neue Welt, die ganz das Werk Gottes zu seiner Verherrlichung sein wird. Darum, so schreibt Petrus, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi erwiesen wird. Und nun spricht Paulus ja hier nicht von der zukünftigen neuen Welt, wenn er schreibt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Er spricht von einer gegenwärtigen Neuschöpfung. Und das heißt doch, dass es jetzt bereits mitten in dieser alten Welt eine wunderbare Neuschöpfung gibt. Und das ist eine sehr, sehr erstaunliche Aussage. Die Neuschöpfung hat bereits ihren Anfang genommen. Und zwar in den Menschen, die in Christus sind, so schreibt Paulus. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Sie sind, diese Menschen in Christus, diese neue Schöpfung. Nicht aus sich selbst heraus, sondern nur in dem Einssein mit Christus. Christus selbst ist diese neue Schöpfung. Die Schrift bezeichnet ihn an anderer Stelle als den zweiten Adam. An ihm hat Gott sein ganzes Wohlgefallen und seine Freude. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. So bezeugt es der Vater von seinem Sohn. Er ist der neue Mensch vom Himmel gekommen, den Gott in diese Welt gesetzt hat, um durch sein Leiden und Sterben und seine leibliche Auferstehung von den Toten eine völlig neue Welt ins Leben zu rufen. Er hat in seinem Tod das rechtskräftige Gerichtsurteil über diese alte Welt, die den Stempel des sündigen Menschen und der Vergänglichkeit trägt, vollzogen. Und Christus ist in seiner leiblichen Auferstehung der Anfang, oder man kann auch übersetzen mit, der Ursprung einer neuen Schöpfung. Alles, was es einst in der neuen Welt an Herrlichkeit geben wird, ist ein Abdruck seiner Auferstehungsherrlichkeit. Die neue Schöpfung besteht also in ihm, in Christus. So wollen wir es zunächst einmal verstehen. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Er ist diese Neuschöpfung. Und so sind unsere Blicke zunächst einmal, und nicht nur zunächst einmal, sondern für immer und ständig, auf Christus gerichtet. In ihm besteht alles. So sagt uns der Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 17. Ein wunderbares Wort. In ihm, in Christus, besteht alles. In ihm allein besteht unsere neue geistliche Existenz. Er selbst ist unsere Neuschöpfung. Nichts, was zur neuen Welt gehört, haben wir losgelöst von Christus, von ihm. Und sogar die alte, in Sünde gefallene Welt, zu der ja auch unser irdischer Leib gehört, erhält er noch durch sein kräftiges Wort. Hebräer Kapitel 1. Alles würde augenblicklich in sich zusammenfallen, zöge er sich auch nur für einen Moment aus dieser Welt zurück. In ihm existiert alles, was zur Neuschöpfung gehört. Dieser Blick auf ihn, auf Christus, ist für unser gesamtes Glaubensleben von allergrößter Bedeutung. Wenn wir uns mit irgendwelchen Wahrheiten der Heiligen Schrift beschäftigen, dann schauen wir zunächst einmal auf ihn. Auch wenn es um irgendwelche Ermahnungen geht, schauen wir auf ihn. Wenn du sagst, du bist rein von der Sünde, woher weißt du das? Schaust du in dich hinein und meinst du, da findest du im Augenblick nichts Unreines, dann ist das der verkehrte Blick. Du hast deine Reinigung, die Reinigung von der Sünde allein in ihm, in Christi Blut. Fragst du dich, ob du denn nun wirklich zu ihm gehörst, zu Christus gehörst, zu Gott gehörst? Solche Anfechtungen gibt es ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass solche, die solche Anfechtungen gar nicht kennen, auch keine wahren Christen sind. Ein wahrer Christ ist hier und da immer wieder mal angefochten, im Blick auf seine Stellung zu Gott, im Blick auf seinen Glaubenswandel. Immer wieder versucht der Feind Gottes, der Satan, uns da in Unruhe hineinzubringen. Worauf schaust du dann? Bei der Frage, gehöre ich wirklich meinem Heiland? Schaust du dann auf dich selbst, auf deine Hingabe? Schaust du auf deinen Gehorsam? Worauf schaust du? Schau auf ihn. Er hat dich durch sein Blut für Gott erkauft. Du gehörst zu ihm aufgrund der Tatsache, dass er sein kostbares Blut für dich vergossen hat und dich abgesondert hat von dieser Welt. Nun gehörst du zu ihm. Blick auf ihn, auf Christus. Manche haben Probleme mit der Frage, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben, ob sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Versuchen das festzumachen an irgendwelchen Ergebnissen in ihrem Glaubensleben. An sichtbarer Frucht. Ich weiß von einer lieben Schwester, die nun schon lange beim Herrn ist, dass sie an dieser Stelle immer wieder Probleme hatte, immer wieder angefochten war, ja, in ziemliche Depressionen hineingeriet. Sie suchte nach einer Bestätigung ihrer Fruchtbarkeit und schaute auf das, was sie getan hatte und was das Ergebnis ihrer Bemühungen gewesen ist. Das ist der falsche Blick, ihr Lieben. Wenn wir wissen wollen, ob wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, dann schauen wir auf Christus. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Christus ist der Gesalbte. Und somit sind auch wir gesalbt in ihm. Der Blick ist auf ihn gerichtet und nicht auf uns selbst. Darum geht es also in der Neuschöpfung zunächst einmal. Es geht zunächst einmal gar nicht um uns, es geht um Christus. In ihm ist diese Neuschöpfung in vollkommener Weise enthalten, und zwar in jeder Hinsicht. Und nun erfahren wir hier, dass wir uns nicht nur auf den Himmel, auf die Vollendung, auf die neue Welt in der Zukunft freuen dürfen, sondern dass wir auch jetzt schon an dieser Neuschöpfung in Christus teilhaben. Wo leben wir noch in dieser alten Welt? Wir gehören aber unserer geistlichen Existenz nach bereits zur neuen Welt in Christus. Als unser Stellvertreter hat uns unser Herr mit hineingenommen in seinen Tod und in seine Auferstehung, sodass wir mit ihm, unserem alten Menschen nach, gestorben sind und mit ihm zu neuem Leben auferstanden sind, mitgekreuzigt und mit auferstanden. So haben wir Teil an der Neuschöpfung, an Christus, sind selbst eine Neuschöpfung in ihm. Durch Gottes Wort und Gottes Geist sind wir von oben, von Neuem geboren, von Gott her. In Christus Jesus, unserem Herrn, sind wir eine neue Kreatur. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die alte, von der Selbstsucht geprägte und bestimmte Denk- und Lebensweise gehört der Vergangenheit an. Das ist eine Tatsache. Was hängt damit zusammen? Dass unsere Neuschöpfung eben nichts ist, was wir in uns selbst haben, sondern was wir in Christus haben. Sie ist ein für allemal mit Christus gekreuzigt, diese falsche, alte Denkweise, von der wir ja auch hier in Vers 16 gesprochen haben. Sie ist mit Christus gestorben, sodass eine neue Gesinnung und Lebensart, bestimmt von der Liebe Christi, ihren Platz eingenommen hat. Das ist gemeint mit den Worten, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und auf diesen zweiten Teil dieses Verses, wie ich bereits eingangs gesagt habe, werden wir in der nächsten Predigt noch einmal zurückkommen. Neues ist geworden oder alles ist neu geworden? Auf diese Frage kommen wir dann zu sprechen und versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Es ist bereits geworden und wird am Ende der Zeit zusammen mit einer neuen Leiblichkeit in einer gänzlich neuen Welt offenbar werden. Einer Welt ohne Sünde, ohne Tod, ohne Leid und Geschrei und ohne Schmerz. Einer Welt voller Gerechtigkeit und Friede, in der Gott selbst der Mittelpunkt ist. Niemand anders als Gott selbst ist der Mittelpunkt dieser neuen Welt. Und niemand als Gott selbst, als Christus selbst, ist das Zentrum unserer Neugeschöpflichkeit. Jetzt schon. Es ist nicht das Ergebnis menschlicher Anstrengungen, auch nicht religiöser Bemühungen. Das selbstische Wesen, das uns von Natur aus anhaftet, durch die Sünde, durch den Sündenfall, dieses selbstische Wesen, das immer nur sich selbst sucht, zu überwinden, das ist nicht das Ergebnis eigener Bemühungen und das Ziel einer neuen Welt zu erreichen. Wir leben in einer Zeit, in der man versucht, alle Religionen nur als unterschiedliche Teile einer Wahrheit anzusehen. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr nach dem Verständnis der religiösen Menschen unserer Zeit. Und dann kann es dazu kommen, dass ein Imam, ein Rabbiner, ein evangelischer Pastor, der sich vom Boden der Reformation entfernt hat, und ein katholischer Priester, dass sie sich zusammenfinden, um geistliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Das ist nicht der Geist Gottes, das ist nicht eine Gemeinschaft in Christus, eine antichristliche Gemeinschaft, die man dort pflegt. Und hat seinen Ursprung darin, dass man von einem falschen, unbiblischen Menschenbild herkommt. Da hat der Mensch doch noch etwas, was er bringen kann, was er in die Waagschale werfen kann. Er ist nicht so ganz verloren, er ist nicht so ganz verdorben in sich selbst. Während die Bibel sagt, dass nach dem Urteil Gottes, nicht nach unseren moralischen Vorstellungen, sondern nach dem Urteil Gottes der Mensch total sündig ist, wie auch Wesley einmal gesagt hat, in den letzten Tagen oder Wochen seines Lebens: Ich bin voller Sünde. Voller Sünde. Das ist unser Zustand von Natur aus. Und diesen Zustand leugnet man in unserer Zeit und sagt, der Mensch hat noch was Gutes, nicht wahr? Und wenn es eine Entscheidung ist, die er trifft, aber irgendwas hat er ja noch. Und Gottes Wort sagt, der Mensch hat nichts mehr. In den Augen Gottes hat er nichts mehr und lebt allein von der Gnade Gottes. Und ihr, der Gnade Gottes in Christus, hat er zu verdanken, dass er eine neue Kreatur geworden ist durch den Glauben. Eine neue Schöpfung. Und dass er einer neuen Welt entgegengeht. Einer Welt, in der es nichts mehr gibt, was Gott beleidigen könnte oder was ansonsten notvoll wäre, auch für den Menschen selbst. Eine vollkommene, herrliche Zukunft haben wir da vor uns, an der wir jetzt schon, und das ist das Wichtige und Entscheidende in diesem Vers, an der wir jetzt schon teilhaben, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und somit haben wir nicht zu rühmen als Christus, als ihn allein, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Wunder deiner Gnade in Christus, durch die wir zu einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung geworden sind. Du, Herr Jesus, bist es. Du bist die neue Schöpfung, an der wir teilhaben dürfen durch den Glauben. Und dafür preisen wir dich auch in dieser Stunde und loben dich. Und dann wird eines Tages alles auch im sichtbaren Bereich ganz und völlig neu sein. Amen. Amen.